Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Für dich soll's rote Rosen regnen, dir sollten sämtliche Wunder begegnen, ja, und ich paraphrasiere das jetzt ganz bewusst und singe nicht, aber vielleicht möchte meine Gesprächspartnerin singen nach Hildegard Knef. Grüß dich, Lieder.
Hallo, ja, leider habe auch ich nicht ganz die Stimme wie eine der berühmtesten klassischen deutschen Schauspiel-Ikonen, Hildegard Knef. Selbst wer wenig vom Kino weiß, kennt ihren Namen, denn sie war ja auch eine stilprägende Figur des öffentlichen Lebens über mehrere Jahrzehnte lang und die große deutsche Nachkriegsschauspielerin sozusagen.
Definitiv. Und das Ganze kriegen wir nun dargelegt in der Doku »Ich will alles« oder nichts haben sie weggelassen, Hildegard Knef, die uns ab dem 3. April in den deutschen Kinos erwartet, von Regisseurin Lucia Schmid, die schon einiges im Doku-Bereich gemacht hat, ja, und uns eben diese Persönlichkeit näher bringt. Da müssten wir aber vielleicht jetzt einleitend sagen, wie wir dazu stehen oder die überhaupt so auf dem Schirm haben. Wie ist es bei dir, Lida? Du bist ja ein paar Lenzen weiter als ich. Was verbindest du so mit Hildegard Knef?
Also eine Sache natürlich ihre Filme. Ich habe von ihren Filmen einige schon früh gesehen, weil das einfach Klassiker waren und ich mich damals so ein bisschen durch die berühmten Filme und berühmten Schauspielenden der Filmgeschichte gearbeitet habe. So, wenn man noch keine richtige Kinoorientierung hat, dann nimmt man ja alle möglichen Ansätze. Und da gibt es schon ein paar Werke, deren Titel einfach Klassiker sind. Besonders Die Mörder sind unter uns. Das war auch ihr großer Durchbruch als Schauspielerin. Da war sie ganz zarte 20 Jahre alt und es ist auch wirklich berührend, wenn man diesen Film heute noch sieht und diese ganz, ganz junge Frau, also das ist ja oft auch fast, ja, wie soll ich sagen, fast was Schockierendes manchmal hat, wie jung die Leute früher waren, als sie angefangen haben zu Schauspielern in eigentlich erwachsenen Rollen. Und das war auch eben einer der ersten Filme, Die Mörder sind unter uns, 1946, der sich wirklich mit diesem Nazi-Terror und dem Krieg und den Verbrechen ansatzweise auseinandergesetzt hat. Und insofern ist der Film eben auch bemerkenswert. Und dann gab es natürlich noch einen Film, den hat sie knapp 6 Jahre später gehabt. Und der hat ihre frühe Filmhoffnung und oder Filmkarriere dann schon fast zerschlagen, nämlich Die Sünderin.
Ja.
Da gab es eine Nacktszene, knapp 10 Sekunden lang. Und das biederbürgerliche Deutschland ist in Ohnmacht gefallen. Und Kinos wurden eingerannt, also eingeschlagen.
Die Kirche
und
ist Sturm gelaufen.
Beide Filme waren Erfolg.
Ja. Ja.
Genau, es wurde furchtbar Moral gepredigt und Hildegard Knefs Karriere war erstmal im Keller.
Und sie ist ja dann unter anderem auch nach Hollywood gegangen, eine ganze Zeit lang. Und ja, wenn dieser Film ja eins zeigt, dass ihr Leben eine Berg- und Talfahrt sondersgleichen war, also unglaubliche Höhen, unglaubliche Tiefen im Wechsel. Ja, ich zu Hildegard Knef kurz. Also ich kannte sie natürlich schon, bevor ich jetzt diese Doku gesehen habe. Ich wusste jetzt allerdings nicht so wahnsinnig viel über sie. Also klar, Sünderin und Mörder unter uns habe ich, meine ich, sogar auch mal gesehen. Der ist ja, der spielt ja im zerbombten Berlin, ne, glaube ich. Das kommt ja auch hier vor.
Genau, also man sieht da auch wirklich ganz authentisch, wie die Stadt aussah, 46,
ja,
als der Film ja auch noch schon, der wurde ja 45 angefangen zu drehen,
ja,
von Wolfgang Staudte. Und das ist schon, also das ist eben wirklich die echte Nachkriegszeit und sie ist 25 geboren. Das heißt, sie ist somit eine der Generationen und das wird auch in der Doku angesprochen, die es wirklich sehr hart hatten, weil die gerade dieses Alter hat, dass sie eben am Nazi-Regime keine Schuld trägt. Sie hatte da praktisch keinen Einfluss drauf. Sie war ein kleines Kind und ist dann gerade jugendlich gewesen, als der Krieg in der Endphase war. Also ihre ganze Jugend ist Bombenhagel und Hungersnot. Und dann, als sie eine junge Frau ist, ist der Krieg vorbei und Deutschland ist der schlimmste Staat auf dieser Erde, auch zu Recht, absolut. Aber sie als junges 19-20-jähriges Mädel kann ja nichts dafür und wird dann eben überall verdammt, dass sie Deutsche ist. Und deswegen hat auch die US-Karriere eben nicht geklappt.
Ja, da war es ja, glaube ich, so, dass sie erst irgendwie ein großes Vorsprechen hatte. Also das kommt ja, glaube ich, im Film vor, sogar von David O. Selznick, also dem Produzenten, der kurz davor ja, glaube ich, vom Winde verweht realisiert hatte. Aber sie bekam dann da erstmal keine Rückmeldung und da war dann erstmal Schluss mit dem erhofften Hollywood-Durchbruch. Ich will aber noch kurz anmerken, also ihr Name war mir auf jeden Fall ein Begriff. Ich weiß auch, dass in einem TV-Film vor wirklich einigen Jahren mal Heike Makatsch sie, glaube ich, auch verkörpert hat.
Ja, was sogar richtig gut passt.
Ja, ja.
Weil die Knefe ja immer diesen Blick hat, diese halblangen Haare, diesen breiten Mund, diesen bestimmten Augenaufschlag. Also sie hat wirklich, sie ist eine schöne Frau immer gewesen, aber sie hat halt auch so ein wirklich Charaktergesicht. Und da ist bei der Makatsch eine große Ähnlichkeit tatsächlich da. Und darum hat das schon ganz gut gepasst, auch wenn der Film selber, Hilde hieß er damals, nicht so optimal war.
Ja, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt gesehen habe, aber ich fand die Makatsch schon so optisch auf jeden Fall gut besetzt. Was für mich aber an Hildegard Knef vor allem immer das Hervorstechendste war, war ihre Stimme, weil die war ja nicht nur Schauspielerin, sondern auch Chansonsängerin. Und ich kannte ihre Stimme aber von was ganz anderem. Und zwar, ich weiß nicht, ob du dich noch an die Pocahontas-Verfilmung von Disney erinnerst, Anfang der 90er.
Ja, tatsächlich habe ich die im Kino gesehen. So alt bin ich schon.
Ja, ich...
Also als kleines Kind, ne? Kindervorstellung. Aber habe ich geguckt.
Ich habe sie auch als ich habe ihn doch auch im Kino gesehen. Auf jeden Fall auch als Kind. Und vielleicht weißt du jetzt schon, welche Connection ich herstellen will, weil da ist Hildegard Knef ja zu hören als Großmutter Weide tatsächlich.
Ja, das ist gut. Gut, dass du es, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber es stimmt, sie hat sogar diese Synchronrolle übernommen.
Genau.
Also ja, Hildegard Knef, sie hat eine tolle Stimme und sie hat ja auch viel, ja, Gesang kann man es eigentlich kaum nennen, weil sie oft so ein bisschen Sprechgesang gemacht hat zu Musik.
Ja.
Also wenn ihr so ein bisschen auch vielleicht kennt, wie Nico von The Velvet Underground immer diesen bestimmten redenden Tonfall hatte beim Singen, genauso ist das bei Hildegard Knef, aber die Wirkung ist trotzdem da. Die Texte hat sie oft selbst geschrieben oder große Teile davon. Und da steckt eben auch sehr viel von ihrem eigenen Leben drin und sehr viel Witz, sehr viel Sarkasmus, sehr viel bittere Ironie. Also man merkt absolut, dass sie, auch wenn man ihre Interviews sieht, wirklich ihrer Zeit voraus war und absolut geistig, intellektuell auf der Höhe. Und es macht Spaß, ihr zuzuhören. Und davon lebt eben diese an Archivmaterial sehr, sehr reiche Doku auch.
Definitiv. Also wirklich Betonung auf dem Archivmaterial, weil aus so viel mehr besteht das Ganze eigentlich nicht. Also das mag jetzt, ich will das jetzt nicht marginalisieren, aber so eine wahnsinnig konventionelle Doku ist das jetzt nicht. Also wir haben zwar oft Texte, die auch intoniert werden, nicht von ihr, sondern von Nina Kunzendorf, die das einspricht. Und da muss ich sagen, das war für mich so ein Schwachpunkt, weil da hatte ich das Gefühl, Nina Kunzendorf hat nicht so die Synchronerfahrung oder die Sprecherin-Erfahrung. Da waren auch öfters mal Atmer zu hören. Das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört. Und zwischendurch habe ich mir gedacht, es wäre ja heute, also nicht, dass ich das befürworten würde, aber es wäre ja heute theoretisch möglich, sie das einsprechen zu lassen und dann anschließend mit KI zu bearbeiten, damit es klingt wie Hildegard Knef. Aber wie gesagt, bin jetzt kein Befürworter von KI bei Synchronisation. Aber ist dir das vielleicht auch aufgefallen oder hat dich das weniger gestört?
Ja, es hat mich nicht so krass gestört, aber ich fand es auch, es hätte nicht sein müssen. Und das sehe ich dann so ein bisschen auch als, ja, Malais unserer Zeit, ne, dass man mit der KI bestimmte Sachen versucht, mitunter für die KI noch nicht ganz bereit ist. Da denke ich dann immer so an die frühen CGI-Effekte der 90er, die einfach noch sehr, ja, wie ein schlechtes Computerspiel oft aussahen und noch nicht ausgereift waren, aber trotzdem überall angewendet wurden, einfach weil man es jetzt konnte und die neue Technik ganz faszinierend fand. Und das wiederholt sich jetzt einfach. Was diese Doku etwas in meinen Augen schwächt, ist zum einen dieser ganz konventionelle Aufbau. Wir gehen hier eben die Biografie ganz brav runter. Es fängt mit den Jugendjahren an und dann wird zum Alter und schließlich eben zum Versterben der Hildegard Knef hingearbeitet. Das heißt, wir bewegen uns ganz bieder chronologisch. Und das ist denn mir doch etwas übler noch aufgestoßen, dass bestimmte ja, ich sag mal, unschöne Fakten aus ihrem Leben, die jetzt ihrem persönlichen Talent, ihrer Leistung gar keinen Abbruch tun. Aber zum Beispiel das Element, ihr Vater, ihr leiblicher Vater ist an Syphilis gestorben. Sie hat einen Halbbruder, der sich das Leben genommen hat. Sie war selber in späteren Jahren schwer medikamentenabhängig. Das sind Dinge, die werden gar nicht erwähnt oder nur gestreift und dann ganz schnell weggeschoben. Und das hatte für mich doch was sehr Verkrampftes. Da habe ich wirklich gedacht, zum einen sollten wir heute weiter sein und zum anderen hat das auch diese Frau, die immer sehr selbstbewusst und sehr offen mit ihrem Leben war, aber auch von der Klatschpresse so misshandelt wurde,
oh, ja,
die hat das nicht verdient, dass man sich denn da so, also dass man genau diese biedere, verkrampfte Ohr, die Sünderin-Mentalität wieder rauskramt und dann denkt, das Ganze kann man entweder, muss man es unter den Teppich kehren oder man muss es verurteilen, aber man kann damit nicht neutral umgehen.
Ja, die Klatschpresse kann man hier wirklich groß schreiben. Also als das zum ersten Mal auftauchte, so Schlagzeilen aus der damaligen Zeit, ich habe sofort die Font erkannt und natürlich ist es die berühmt-berüchtigte Zeitung mit den vier Buchstaben, die ich jetzt nicht beim Namen nennen möchte, aber wenig überraschend an der Stelle. Und auch teilweise wirklich schon übergriffiges Verhalten seitens der Presse damals, ne? Also da gibt's ja eine Phase, wo sie irgendwie Operationen hinter sich hat und dann irgendwie langsam erst so wieder zu sich kommt im Krankenhaus und das wird alles festgehalten von Fotostories. Operationen sind ja eh so ein Thema, sei es dann in wirklich hohem Alter schon diese Schönheitsoperation, die sie ja gemacht hat, aber davor auch schon zahlreiche wegen Krebserkrankungen. Also hier ist ja die Rede, die hat ja, glaube ich, bis zu 60 Operationen über sich ergehen lassen müssen zu ihrer Zeit, ne? Und naja, das war eben auch in der Zeit, sage ich mal. Was mich allerdings von der Dramaturgie her, also um das aufzugreifen, was du gerade eben meintest, was mich sehr gestört hat, dass zwar immer wieder betont wurde, ach ja, es gab dann diese Hochphase und dann wieder diese tiefe Phase, aber sie hat sich da immer wieder rausgezogen. Und dann dachte ich mir so, ja, das ist ja schön, aber so richtig rüberbringen, wie sie sich da jetzt rausziehen konnte, könnt ihr eigentlich nicht, oder? Weil wird dann irgendwie gesagt, ja, sie hat jetzt irgendwie eine schwere Phase und ist medikamentenabhängig. Halbes Jahr später sind sie und ihr Mann dann irgendwie pleite. Und wenig später steht sie dann aber irgendwie auf der Bühne und hat ihren neuen Song. Klar, natürlich, sie hat auch ihre Lebenskrisen in ihrer Musik verarbeitet, wie du auch schon meintest. Aber also da fehlt mir irgendwie was, weil wenn man solche Krisen durchmacht, klar, in der Kunst verwandelt man dann sowas dann eben in Kunst. Aber dürfte doch auch Schwierigkeiten gegeben haben, sich dann aufzuraffen und den Willen dazu zu entwickeln. Und da war mir ehrlich gesagt zu wenig Substanz, was das angeht. Also verstehst du, was ich meine?
Ja, absolut. Also da fehlten eben auch wirklich zu zeigen, wie hat sie es denn geschafft? Das wirkte oft so Dea Ex Machina, so zack, da bin ich wieder.
Ja, genau.
Alles gut,
genau.
Als müsste man denn nur einmal sich ausschlafen wie nach einem Kater und dann geht man auf die Bühne und alles ist wieder in Butter. Und auch ihre, sie war ja viermal, glaube ich, verheiratet. Also es hat nie so richtig, manchmal auch sehr, sehr lange verheiratet, also über 10 Jahre, aber es hat nie richtig sein sollen. Und dass da eben auch eine gewisse Tragik drinsteckt, dass sie es immer wieder versucht hat, aber so die eine stabile Beziehung, die lange große Liebe, das war ihr nicht wirklich vergönnt. Also obwohl ihre, also ich glaube, die zwei längsten Ehen, die sie, nie dreimal war sie verheiratet, nicht viermal, die zwei längsten Ehen, die gingen dann einmal 14 Jahre und einmal so, ich glaube, 25 Jahre so etwa. Also schon eine lange Zeit, ne? 25 Jahre, das ist verdammt lange.
Ja, ihr letzter Ehemann ist doch dann auch, glaube ich, also der taucht ja hier auch auf, nebst auch ihrer Tochter, meine ich, ne?
Genau, ihre kleine Tochter kommt auch.
Genau, die ja hier natürlich dann deutlich älter ist und die dann auch so von so gewissen Sachen gar nicht mal so viel mitbekommen haben möchte.
Ja, das kann dann nun im Nachhinein natürlich, aber auch, da hätte ich mir auch gewünscht, dass die Doku ein bisschen mehr nachhakt.
Ja.
Aber da ist es natürlich auch schwer zu sagen, ich meine, als Kind hat man eine beschränktere Weltsicht oder bestimmte Sachen. Natürlich gibt es auch oft Sachen, die erschließen sich einem dann als Erwachsener in Retrospektive, was man als Kind vielleicht nicht ganz zusammenfügen kann. Aber andererseits ist es halt ihre Mutter und dann ist es immer schwer, den Kindern einen Vorwurf zu machen, wenn sie in der Doku über bestimmte Familiendinge vielleicht nicht so sprechen wollen, gerade ja, wenn sie stimmt. Dann eben prominente Verwandtschaft haben.
Naja, sie ist da, da sind ja auch, glaube ich, Themen, wo sie sich dann, glaube ich, gar nicht mehr so gern zu äußern möchte. Ne? Kann man natürlich auch verstehen.
Ja, ja, und die Medikamentenabhängigkeit, also Hildegard Knef war eben wie viele Leute damals medikamentenabhängig, insbesondere von Morphium, was, also bevor Oxycodon die große Opium-Epidemie ausgelöst hat, war Morphium eben das Go-To-Schmerzmittel und wurde auch in der Apotheke, also da brauchte man manche, also das war relativ einfach, ein Morphium-Rezept zu kriegen. Und entsprechend hoch war eben der Grad an Morphiumabhängigkeit in der Bevölkerung.
Ich muss allerdings sagen, sie als Person bringt die Doku schon ganz anschaulich rüber. Also man versteht schon, wie die tickt, auch die Art und Weise von ihr mit Lebenskrisen eben umzugehen und auch so ihre generelle Einstellung zum Leben. Ne, also auch wenn da jetzt keine klare Linie vorherrscht und die natürlich eben auch einiges erlebt hat, einige Tiefschläge, also das hat mir vor allem gefallen. Die redet in diesen Interviewfetzen wirklich wahnsinnig gerade heraus. Also die beschönigt nichts. Da erzählt sie zum Beispiel, ja, ich habe hier mit denen und den großen Regisseuren gearbeitet und dann war es aber so, der hat einen Haufen gute Filme gemacht und dann komme ich und prompt dreht er einen schlechten Film und sowas, ne?
Ja, sie hat sich da wirklich keine Illusionen gemacht und auch ganz anders, als man es heute so oft von Pressekonferenzen kennt, wenn dann gefragt wird, wie war die Zusammenarbeit, und die Zusammenarbeit war jedes Mal wunderbar und jede Premiere war umjubelt.
Ja.
Aber da hat sie kein Blatt vor den Mund genommen und hatte auch einen sehr nüchternen Blick auf ihr eigenes Schaffen. Also sie wusste, wenn sie gut war, aber sie wusste auch, wenn sie nicht gut war oder wenn einfach das Werk, in dem sie auftrat, nicht gut war.
Ja, sie verweist da ja auch drauf, dass Schauspieler wirklich gar nicht mal so einen großen Einfluss auf das Endprodukt haben einfach, ne, sondern eher die Regie und oder auch das Drehbuch an sich. Und vor allem, was mir auch sehr gefallen hat, dass sie eben auch so einen unverstellten Blick darauf gewährt hat, dass letzten Endes auch einfach vieles Inszenierung ist, ne? Also sie verweist da beispielsweise drauf, dass es da irgendwelche Bilder von ihr in Boulevardzeitungen gab, wo sie dann irgendwie auch mit ihrer Tochter steht und dann irgendwie in die Kamera lächelt, aber das halt eben auch eine Pose und eine Rolle ist. Und sie dann, wenn sie das ansieht, im Hinterkopf hat, oh, was das für ein stressiger Termin war und dass hinter der Kamera ihr Mann die ganze Zeit mit den Hufen scharrt, weil er schon längst irgendwie zu einem Termin wollte seit 3 Stunden oder so. Das fand ich wahnsinnig unverstellt und einfach erfrischend tatsächlich. Aber das liegt wahrscheinlich auch an ihr als Person. Die muss ich sagen, die hat schon wirklich was einfach in ihrer ganzen Art und Weise gehabt. Allem voran einfach diese wahnsinnig markante, kratzige, rauchige Stimme, die ich halt noch wirklich aus Kindertagen irgendwo erkannte.
Ja, es ist definitiv ihre Persönlichkeit, durch die diese Doku lebt. Und die konventionelle Struktur, die ist verträglich. Ne? Das reißt jetzt so ein Film auch nicht in den Abgrund. Man hätte sich vielleicht hier und da ein bisschen mehr gewünscht, aber trotzdem ist es immer noch eine handwerklich solide gemachte Doku über eine hochspannende Figur.
Da würde ich mich anschließen. Ja, also du meintest ja jetzt, du kennst ja jetzt schon ein bisschen mehr auch über das, was die Doku hinaus. Also hatte die jetzt für dich einen gewissen Mehrwert oder wie ist das?
Es gab hier und da ein paar Details, wo ich wirklich mich gefreut habe, mehr über ihr Leben zu erfahren, eben auch, weil ich sie zwar kannte, aber jetzt nie eine Biografie gelesen habe oder mich nie im Detail mit ihr auseinandergesetzt habe. Und da wirklich jetzt auch die chronologischen Zusammenhänge zu sehen, auch gerade das ganze Archivmaterial, die O-Töne von ihr zu hören, die Interviews, das hat mir durchaus was gegeben. Also das hat mir Spaß gemacht und ich konnte diesen Film sehr gut ansehen, habe ich durchaus was von mitgenommen.
Okay, ja, bei mir, ich habe einiges mitgenommen. Ich kannte eben vieles noch nicht oder habe das dann so popkulturell in meinem Gedächtnis so aneinander gepuzzelt, sage ich mal. Ist an sich sehenswert, also ist jetzt keine herausragende Doku, jetzt allerdings auch, ja gut, von der Dramaturgie her ist sie sehr konventionell, aber es ist jetzt nicht ganz so klassisch mit einem Offsprecher und so wahnsinnig vielen Talking Heads. Das ist eigentlich eher recht sparsam. So handwerklich ist das alles soweit solide und anschaulich. Eben sehr, sehr viel Archivmaterial, aber wen es interessiert, kann es sich gerne ansehen. Ab dem 3. April in den deutschen Kinos zu sehen, zumindest in einigen deutschen Programmkinos wird der wahrscheinlich laufen. Wobei der Name Hildegard Knef, also ich habe gesehen, auf YouTube gibt es tatsächlich sogar noch einen YouTube-Kanal, der alle möglichen Werke von ihr sammelt und wo auch tatsächlich ihre Gesangseinlagen aus Pocahontas gelandet sind heute noch. Also da ist glaube ich, noch ein gewisser Impact bis heute, was so die Ikonografie von ihr angeht.
Ja, das ist durchaus möglich. Also sie hat definitiv ihren Einfluss hinterlassen, also ihre Wirkung, ihr Bild.
Ja, das wird für mich als jemand, der da jetzt nicht so im Game ist, tatsächlich gut transportiert. Ja, vielleicht werde ich mir den Heike Makatsch-Film irgendwann nochmal ansehen. Aber ansonsten sind wir damit durch. Lida, herzlichen Dank euch da draußen natürlich auch. Lieben Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Schaut auch mal auf unsere Website tele-stammtisch.de oder unseren Discord-Server, wo ihr auch direkt mit uns interagieren könnt, Feedback geben könnt etc. Da ist immer was los, schaut gerne mal vorbei. Ich bin damit raus und ich überlasse Lida natürlich das letzte Wort. Ciao, ciao.
Tja, also liebe Leute, für euch soll es natürlich auch rote Rosen regnen und damit verabschieden wir uns. Ciao.